Ich lade euch ein, jetzt in der Bibel Römerbrief Kapitel 9 aufzuschlagen. Wir studieren die Verse 1 bis 5. Römer 9, Verse 1 bis 5. Wenn wir jetzt dieses Kapitel anfangen, dann wendet sich Paulus von dem Thema Gottes souveräner Errettung seines Volkes zu. Wir können nicht, denkst du vielleicht, in eine presbyterianische reformierte Gemeinde kommen, ohne das Thema der Vorhersehung anzuschneiden. Aber bevor wir dorthin gehen, lass mich dich erinnern, das ist der Text, den wir heute anschauen, weil Gott uns diesen Text heute schenkt. Wir haben es also nicht ausgewählt, sondern es ist uns gegeben zur Ermutigung unserer Gemeinde. Lass mich dich erinnern, dass ein schwieriges Thema ist. Es ist nicht schwierig, weil die Bibel schwierig zu verstehen ist, sondern es ist oft eine Herausforderung für Menschen, das in unserem Kopf zu vereinen und zu akzeptieren. Ich will auch sagen, dass Paulus in diesem Kapitel nicht einfach irgendeine Erklärung schreibt für Kosmologie sondern es ist auch keine systematische Theologie, die er geschrieben hat, sondern hier gibt es ein echtes Problem unter diesem Text, warum Paulus diesen Text darüber schreibt im Brief an die Römer. Es ist das, was über auch seinem ganzen Dienst steht, auch über dem ganzen Dienst des Evangeliums damals und auch heute. Und dies ist das Problem, dass Gottes auserwähltes Volk, die Juden, Gottes Messias verworfen haben. Also Gottes erwähltes Volk hat Gottes Messias verworfen, Jesus Christus. Und Paulus ist mit dem konfrontiert und es kommt diese Frage auf, wie kann das sein? Wenn Gott wirklich wahr ist und Versprechen gibt und sein Wort gibt, das ewig ist, wie kann das passieren? Und Paulus ringt damit in sich selber, denn die Juden sind nicht einfach nur irgendein Volk dort drüben, sondern es sind seine Brüder, seine Geschwister, sein Volk, sein Fleisch und Blut, seine Familie, die nicht überführt worden sind und ihren Glauben an Jesus Christus gelegt haben. Und das ist eine Last und er ringt damit. Und er ringt da vor Gott mit. Deshalb lasst uns Römerbrief Kapitel 9, die Verse 1 bis 5 lesen. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünsche nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meiner Verwandten nach dem Fleisch. Die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Größer verlangt als Gold, selbst wie feinstes Gold und auch süßer wie Honig oder die Tropfen von der Honigwabe ist das Wort des Herrn. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, gib uns Verständnis. Gib uns zarte Herzen. Hilf uns, deinen Charakter wahrzunehmen und aufzunehmen, deine ewigen Ordnungen und deine echte persönliche Barmherzigkeit und Gnade. O Herr, bring uns in Unterordnung zu deinem Willen. Hilf uns, für die Sachen, die wir verstehen, aber auch die Sachen, die in deinem Sein verborgen bleiben. All das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wie viele von euch haben Familienmitglieder, die nicht gläubig sind? Vielleicht ist es ein Vater oder eine Mutter. Vielleicht haben sie dich dein ganzes Leben in die Gemeinde gebracht. Das war das Richtige, was akzeptiert war von den Nachbarn. Und vielleicht habt ihr euch die ganze Zeit in die gleiche Bank gesetzt in der Gemeinde. Und sie haben immer zugestimmt, Glauben ist eine gute Sache, ist richtig, ist gerecht so zu sein. Aber in deinem Herzen weißt du, meine Mutter, mein Vater haben mich zur Gemeinde gebracht. Sie haben mir Religion gezeigt, aber sie haben selber nicht geglaubt. Vielleicht haben manche von euch Geschwister, Brüder oder Schwestern, die vielleicht sogar nah sehr, sehr gleich alt sind oder sie sind älter oder jünger. Und du hast lange mit ihnen einen Lebensweg gehabt, sie waren im gleichen Haushalt. Vielleicht waren sogar Mutter und Vater gläubig und Opa und Oma und Onkel und Tante. Aber jeden Sonntag, jede Woche, jedes Mal haben sie das Gleiche gehört in der Gemeinde. Sie waren sogar getauft, so wie du. Sie waren auf jeder Kinderstunde. Sie haben die ganzen Sachen mitgemacht. Und haben trotzdem, sind sie abgewandt und haben ihren Rücken Jesu zugewandt, haben ihn verneint. Und all die Sachen, die der Herr in deinem Leben genutzt hat für deine Errettung, dass du Jesus siehst, ihn hörst und in der Kraft des Heiligen Geistes an ihn glaubst, aber das ist nicht für deine Geschwister, für deinen Bruder, für deine Schwester passiert. Oder vielleicht noch am schlimmsten, ihr Eltern, habt ihr Kinder, die nicht glauben? Dein kleiner Junge, dein kleines Mädchen, das aufgewachsen ist in deiner Familie, in deinem Haushalt, dem du jeden Tag die Bibel gelesen hast und für ihn, mit ihm gebeten hast und ihm erklärt hast und mit Gott gerungen hast, errette mein Kind. Jeden Sonntag warst du treu. Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag warst du treu und das Kind wurde überschüttet mit dem Wort Gottes, es wurde überschüttet bei der Taufe und trotzdem, als es auferwachsen wurde, hat es sich abgewandt und ist von seiner Barmherzigkeit weggelaufen. Weggelaufen von seiner Gnade. Und trotzdem weißt du, dass unser Gott ein Gott des Bundes ist, der Versprechen macht, der bei sich selber schwört und verspricht, dass er dein Gott sein soll und der deiner Kinder. Und du sitzt hier und du denkst dir, Herr, ich weiß, das ist dein Versprechen. Ich weiß, dass das in deinem Wort steht. Und ich habe dein Wort ausgegossen über diesem Kind. Ich habe es unglaublich viel bis zum Erbrechen gemacht. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass mein kleiner Sohn, meine kleine Tochter, wie kann es nicht sein, dass sie nicht mit Christus gehen? Wie kann es sein? Hast du nicht Sorge um meine Familie? Sorgst du dich nicht um meine Familie? Meine Mutter, als Mutter oder Vater bricht es sein Haar. Und dann ist das eine schwierige Predigt für dich. Denn du, wie Paulus, hast du jeden Tag damit gerungen. Über diese spezielle Sache. Denn eine Sache beten gläubige Eltern mehr als alles andere, dass ihre Kinder mit dem Herrn laufen. Mir ist egal, wenn meine Kinder arm sind, ob sie reich sind, ob sie in einem goldgetäfelten Haus wohnen oder in einem Schuhkarton. Ich will, dass sie Jesus Christus nachfolgen. Das ist alles, was echte, treue Eltern im Herrn für ihre Kinder wollen. Und es tut weh. Es ist eine Bürde. Und es ist das, was Paulus hier genauso mitringt. 1-5 die Verse und auch später arbeitet daran, den Gott der Versprechen zu vereinen mit der Gott, der alle Verlorenen errettet, zu vereinen mit dem Gott, der manche nicht errettet. Und im Vers 1 will ich, dass wir anschauen, die schwerwiegende, schmerzhafte Bürde von ungläubiger Familie. Verse 5, 2 und 3. die absolute Notwendigkeit des Glaubens, des errettenden Glaubens. 1 bis 3. 1 bis 3, die absolute. Also, im Vers 1 sehen wir, dass Paulus schwört oder er verspricht. Er legt ein Eid ab, entweder eins oder zweimal, je nachdem. Er sagt hier, ich sage die Wahrheit in Christus. Was ich also sage, ist wahr. Es ist wahr, weil ich an Christus glaube, weil ich ein Christ bin, weil ich in Einheit bin mit Christus, der perfekt und heilig ist. Ich sage euch die Wahrheit in dieser Text. Ich lüge nicht mit Ernsthaftigkeit. Paulus sagt es nochmal. Wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Er sagt, ihr könnt mich nicht beurteilen. Ihr könnt nicht in mein Herz sehen. Aber weißt du wer? Der Heilige Geist sieht in mein Herz. Der zwischen Knochen und Gebein entscheidet und teilt. Und er sieht in mein Herz. Und was ich dir sagen will, ist absolut sicher. Und warum fängt Paulus an? Warum? Ja, dieser Übergang zwischen Kapitel 8, dieses große Kapitel der Rechtfertigung im Glauben. Und jetzt hier im Kapitel 9 kommen wir gleich runter. Und sofort wird Paulus richtig persönlich. Und die Schriften sagen uns nicht, aber ich frage mich, es ist ein bisschen gefährlich, hier Anmutungen anzustellen, aber es schaut so aus, als verteidigt sich Paulus vielleicht verteidigt er sich gegen eine Anschuldigung. Vielleicht ist die Anschuldigung, hey, du hast dich deiner Familie abgewendet, du hast die Juden einfach gelassen und sie einfach, du sorgst dich nicht mehr um sie. Es ist egal, ist dir egal, ob sie glauben. Vielleicht auch genau diese Anschuldigung, dass er anti-jüdisch ist oder anti-israelisch. Gegen das Volk Gottes, gegen sein eigenes Volk, ein Verräter seiner Familie. Das ist vielleicht die Anschuldigung. Aber Paulus antwortet, nein, ich muss euch wirklich ernsthaft sagen, wirklich, wahrlich, mein Herz. Und das sagt es im Vers 2. Schau dir das an. Das wollen wir uns nahelegen und aufbrechen. Er sagt hier an die Gemeinde in Rom, das ist eine sehr diverse Gemeinde mit Christen aus jüdischem Hintergrund oder aus heidnischem Hintergrund. Es gibt verschiedene Teilungen in der Gemeinde und der Römerbrief ist eine tolle Auslegung für das Leben als Christ und für die, wie wir unser Leben leben sollen. Und das zeigt uns hier im Vers 2. Ich habe große Traurigkeit, unablässigen Schmerz in meinem Herzen. Und ich wünsche nämlich selber, von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Was ist jetzt mit den Juden, mit den Israeliten? Was denkst du darüber? Und Paulus sagt, mein Herz ist gebrochen für sie. Die Größe seines Schmerzes ist wie ein Berg, den man nicht ermessen kann. Es ist mehr, wie er überhaupt ausdrücken kann. Sein Herz ist so überwältigt von dem Schmerz und dem Leid dieses Zustandes seines Volkes, dass sie Jesus verneint haben, ihn abgelehnt haben. Diese Tiefe dieser Traurigkeit. Es ist nichts, worüber wir einfach überlesen können. Wie war das Konzert heute Abend? Ach ja, war toll. Ja, heutzutage heißt das ja, es war nicht schlecht. Vor allem hier sagen wir das manchmal. Sondern hier sagt er, es ist mehr, als ich ausdrücken kann. Der Schmerz ist mehr, wie Wörter euch sagen können. Die Intensität seines Herzens und seines Schmerzes über diesen Zustand der Ungläubigkeit Israels ist unglaublich, ist wichtig und es bleibt. Jeden Tag, Stunde nach Stunde, Woche nach Woche, Monat nach Monat ist diese Erfahrung und diese Konfrontation, seine Freunde, seine Familie, seine Judenfreunde, alles sind in seinem Herzen und alles, was er kann, ist, es hier einmal uns darzulegen in ein paar Worten. Es ist ein Schmerz. Es ist schmerzhaft. Und du siehst die Tiefe dieser Ernsthaftigkeit im Vers 3. Dieses Gewicht dieser Bürde, dieser Last. Er sagt sogar hier, ich wünsche mir nämlich, selber von Christus verbannt zu sein, wie ein Fluch heißt im Original, verflucht für Christus zu sein, für meine Verwandten, meine Brüder nach dem Fleisch. Ich will sagen, dass Paulus hier nicht sagen kann, er sagt hier nicht, ich kann von Christus getrennt werden, er ist eine Hypothese, er sagt, wenn es möglich wäre. Er sagt nicht, ich würde jetzt Jesus verlassen, das meint er hier nicht, sondern er sagt sowas wie, ich liebe sie so sehr und ich bin so in Furcht über das, was bevorsteht für sie. Wenn sie nämlich nicht in Jesu glauben, dann sind sie verflucht und werden abgeschnitten. Ich wäre willig, mich selbst vor den Lastwagen hinzuwerfen, diese Last zu nehmen, diese Schuld aufzuladen. Wenn es möglich wäre, würde ich die Plätze tauschen für sie. Wie ein Elternteil, wie ein Vater, der das Kind von der Straße schubt und selber erfasst wird vom LKW. Er sagt, wenn das möglich wäre, würde ich das tun. Und warum zeige ich das euch? Weil es der nächste Vers ist natürlich. Aber in uns selber als Christen, wenn wir das erfahren in unserem Leben, wir sind Christen, wir sind im Bund Gottes und wir haben Familie, für die wir glauben, dass Gott Versprechen gegeben hat, aber die nicht Jesu im Glauben angenommen haben oder ihren Glauben verneint haben. Wie gehen wir damit um? Was erwidern wir? Ich will euch zwei geben, zwei Antworten darauf oder zwei Reaktionen darauf. Beide sind falsch. Ja? Also der erste Antwort darauf ist Wut. Wut. Vielleicht hat ein Bruder oder Schwester hier das schon erlebt oder Mutter und Vater. Es kann in sich in vielen Sachen zeigen, aber du hast diese Person, sie war schon in der Familie, sie waren in allem, was man im Glauben erleben kann, in der Gemeinde, und trotzdem gehen sie nicht mit Christus. Und manche ihre Teile ihres Lebens sind total gegen den Glauben. Du kannst jetzt alles da einfüllen, es könnte jemand sein, der ständig Wutausbrüche hat, der sexuelle Unzucht betreibt, dessen Worte immer faul und falsch sind, oder sie verherrlichen sich selber, oder sie sind atheistisch. All diese Sachen, sie haben andere Götzen, Sachen, die anrüchig und gegen die Familie gerichtet ist, gegen die Liebe Gottes, gegen die Lehre Gottes, und du wirst wütend. Wie kannst du nur daran glauben? Wie kannst du nur das dir selber antun und weglaufen von Gott? Und eine Tendenz ist, auf sie zu schauen, zu sagen, du musst umkehren, du musst es ändern. Warum wirst du nicht endlich erwachsen? Warum kannst du nicht dein Leben in die Hand nehmen und es endlich zu Ende bringen? Und vielleicht ist die Reaktion, dass wir uns abdrehen, unseren Rücken zuwenden und sagen, komm ja nicht wieder zurück. Erst wenn du wieder fähig bist und willig, in Christ zu sein und an Jesus zu glauben, erst dann spreche ich wieder mit dir. Davor will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Siehst du das? Diese Reaktion? Hast du das schon mal erlebt? Hast du es selbst getan? Wut als eine Antwort darauf. Aber eine zweite Sache ist, praktisch, einfach Desinteresse. Es ist mir egal. Ja, die waren in der Gemeinde, waren überall dabei, aber es ist mir eigentlich egal. Sie sind gleichgültig. Und vielleicht sagt Gott, ja, ist doch egal. Ganz zum Schluss wird er vielleicht schon noch mal sauber gemacht. Und am Ende auf dem Totenbett wird er schon noch Christus bekennen. und sie verneinen zwar offen Gott und Jesus und sie stellen sich gegen den Christen, gegen Christus, aber am Ende wird es schon richtig werden. Und du hast vielleicht am Anfang noch ihn bezeugt und du hast treu ihnen das Evangelium gezeigt, aber dann haben sie irgendwann dich konfrontiert und wollen nichts mehr davon hören und dann drehst du dich um. Sie sind so verschieden in allem, was sie tun, in dem, was sie tun. Aber das ist nicht das, was Paulus hier tut, die Gleichgültigkeit. Es ist nicht die Wut, es ist nicht die Gleichgültigkeit, sondern die Last, die Bürde, ein gebrochenes Herz. Denn Paulus versteht, wer Gott ist in seinem ewigen Charakter. Er glaubt, Paulus glaubt, dass unser Gott heilig ist. Und er glaubt auch, dass ohne Christus und die Errettung, die in Christus zu haben ist im Glauben, dass wir verflucht sind und abgeschnitten. Dass wir Feinde Gottes sind. Dass wir ein Volk sind, das von Gott weggeworfen ist. Abgestoßen. Und Paulus weiß das und das treibt ihn an. Und das treibt ihn zu dieser Trauer und dieser Verzweiflung. Nicht Verzweiflung, aber Traurigkeit. Und wenn Gott nicht dieser gerechte Gott wäre, der am Ende auch das tut, dann könnte er auch das nicht sagen. Denn selbst mit der Gerechtigkeit Gottes im Blick sagt Paulus oder kann Paulus seine Traurigkeit und seinen Schmerz ausdrücken, das wirklich auch passend ist hier. Das ist auch der Schmerz, der da tief sitzt. Deshalb ist Paulus der Mensch und sagt das, was er hier tut. Ich wünschte, ich selbst könnte verbannt sein und verflucht sein für sie. Ich könnte den Platz tauschen, wünschte ich, wenn es möglich wäre. Ich liebe sie so mehr, ich würde mein Leben in Christus aufgeben für sie. Ich würde es ihnen geben, wenn es irgendwie möglich wäre. Ich würde ihren Fluch nehmen. Ich würde in die Hölle gehen für sie. Und ich frage mich, hörst du einen Widerhall eines anderen in diesen Worten? Hörst du den Widerhall Christi Worte in diesen Worten? Die Arbeit und das Leid Christi, des Erretters. Als er sagt, ich will abgeschnitten werden. Lass mich verflucht sein. Jesus wurde abgeschnitten und verflucht für uns. Sodass die Worte Johannes 15, Vers 12 wahr werden für Familien, die ein Mitglied haben, das nicht gläubig ist. Größere Liebe hat niemand, außer der, der sein Leben hinlegt für seine Freunde. Wie sollen wir also umgehen, wenn ein Familienmitglied nicht gläubig ist? Wir sollten gebrochene Herzen haben. Wir müssen Traurigkeit haben. Wir sollten realistisch sein über das, was Gott ist, wie Gott ist. Wir sollten Trauer haben und Trauer Leid tragen. Und ja, du solltest traurig sein über traurige Sachen. Wir sollten traurig sein. Weil wenn du nicht traurig bist über diese Sache, wenn du nicht klar bist über diese Sache, dann hast du auch keine Klarheit über die verlorene Seele, die errettet wird in die Gemeinschaft der Gläubigen. Paulus ist hier ganz klar. Und Paulus geht hier weiter. Und deshalb unterstreicht er die Notwendigkeit, die absolute Notwendigkeit des errettenden Glaubens, Vers 4 und 5. Paulus schreibt hier nicht über irgendjemand, er schreibt hier nicht über die Verlorenen insgesamt, sondern hier geht es um die verlorenen Schafe Israels. Im Vers 4 heißt es, die Israeliten. Zu ihnen gehört die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst. Zu ihnen gehören die Väter. Ihnen stammte Fleisch nach der Christus ab. Und diese große Liste hier, all dieser Vorzüge des Volkes Israels, und es ist nicht unwichtig. Es ist groß. Es ist wichtig. All diese Sachen, die Gott gegeben hat, all diese Mittel, die er benutzt hat, sehr, sehr mächtig gebraucht hat, um Jesu den Verlorenen zu zeigen und errettenden Glauben einem ungläubigen Herz zu geben. Erstmal sagt er Israeliten, vielleicht gehen wir da drüber und sagen, ja klar, Israeliten. Aber diese Wichtigkeit, in Genesis 31 heißt es mit Jakob, da sagt Gott zu Jakob, das ist ein Haushalt, das ist die Familie, die mir am Herzen liegt. Und er gibt ihm einen neuen Namen, wie ein kleinem Kind, wie ein spezieller Name, wie als er sein eigen ist. Zu ihnen gehört die Sohnschaft, heißt jetzt zweitens. Ja, wir wissen, das ist immer, wenn du ein Kind adoptierst, das nicht von dir geboren ist, das ist doch die Adoption. Ja, das stimmt, Pastor. Das wissen wir. Wir kennen Adoption, wir sind Christen, wir sind sehr gebildet, wir wissen ein bisschen was über die Adoption. Und wir wissen, wie wir in Christus ein Kind Gottes werden können und ein Teil seiner Familie. Aber wo zeigt Paulus hier hin? Paulus zeigt hier ganz an den Anfang. Exodus, also 2. Mose, sagt Gott zu Israel, seinen Kindern, und er ist ihr Vater. Die Beziehung ist eine väterliche Beziehung und süß, wie ein Vater zu seinen Kindern. Wenn sie aufschreien, dann hört ihr Vater, wie ein Vater seine Kinder hört. Und Paulus sagt, das war die Erfahrung und die Geschichte Israels. In Jesaja, im Hosea, ich kann jetzt nicht alle Bibelverse wiederholen, aber es ist immer eine Art, diese Kultur eines Haushalts, einer Familie, wo Gott der Vater ist und sie ihr seine Kinder. Und er sagt, zu ihnen gehört die Herrlichkeit. Und du fragst dich, ja, was ist Herrlichkeit? Wir denken da meistens, ja, wenn wir in den Schweizer Alpen sind zum Beispiel, oh, diese tolle Aussicht, vor allem morgens, wenn die Wolken weggeblasen werden und dann hast du diese wunderschönen Berge und es erschlägt dich, wie herrlich das ist. Das sagt Paulus ja nicht. Es geht nicht um diese Herrlichkeit. Er sagt nicht, dass sie Herrlichkeit in der Schlacht hatten, im Gewinnen oder in ihrem Volk, sondern die Herrlichkeit Gottes in seiner Anwesenheit, in seinem Angesicht, im Heiligen Geist, wo der Heilige Geist über dem Zelt der Begegnung schwebt. Es ist nicht nur, dass Gott ihnen einen Namen gegeben hat, nicht nur hat er sie als Söhne angenommen, als Töchter, sondern er war unter ihnen. Sein Angesicht war dort mit ihnen. Er ist vor ihnen hergegangen aus Ägypten. Und er war mitten in ihrer Mitte, in der alttestamentlichen Gemeinde, wie heute auch. Er ist mit ihnen und in ihnen, bei ihnen. Das ist die Herrlichkeit. Wenn immer der Hohepriester in das Allerheiligste gegangen war, das war die Herrlichkeit, die ihn dann, was er Sünde hatte, wurde er geschlagen zu Tode. Von der Herrlichkeit Gottes im Allerheiligsten. Das ist die Herrlichkeit, die Anwesenheit, das Angesicht eines heiligen, ewigen Gottes. Und er geht hier weiter. Die Bündnisse gehören ihm. Also im 1. Mose, im 2. Mose, im 3. Mose kommt immer wieder und kommen die Bündnisse. Der Bund. Ja, wir sind auch ein Bund, sagst du vielleicht. Was heißt das? Das ist der legale Aspekt dieser Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Wir haben über Verträge gesprochen oder den Bund, den Gott hier macht mit seinem Volk. Es ist der Bund, den Gott durch die ganze Geschichte mit seinem Volk macht, dass er ihr Gott sein will und sie von ihren Sünden erretten. Das ist der Bund, den der Abraham, als er schläft, und Gott zwischen den geteilten Tieren durchläuft, nimmt Gott die Flüche des Bundes auf sich. Das ist der Gott der Bünde, des Bundes. Sie haben die Bündnisse, sie haben die Beziehung, die sicher ist, die gesichert ist in dem Bund. Und zu ihnen wurde auch die Gesetze gegeben, die Gesetzgebung, die 10 Gebote, die Zeremonialgesetze. Der heilige Gott, der Gerechtigkeit fordert, der Heiligkeit. Ein Gott, der, wenn er rettet, du musst errettet werden vor so einem Gott. Ein Gott, der Sünde bestraft und der dich lehrt, wie du leben sollst. Paulus sagt, All das war ihnen gegeben. Sie hatten heiliges Leben. Ihnen wurde gegeben, wie sie sich verhalten sollen. Sie hatten das Wort Gottes. Es war da. Sie hatten es. Nicht nur den Gottesdienst. Das ist also die ganzen Opfergaben, die ganzen Gottesdienste. All diese Sachen wurden ihnen gegeben. All diese Sachen, die Gott ihnen geschenkt hatte. All diese Vorschattungen Christi im Alten Testament. Manchmal so klar dargestellt, dass man fast Jesu berühren konnte in diesem Bildnis. Wenn man das Passahlamm gesehen hat, wie es geschlachtet wurde für die eigene. Diese Versprechen, die Gott immer wieder ihnen eingeflüstert hat. Ich will euer Gott sein. Ich bin ein ewiger Gott. Ich bleibe euer Gott. Ich will dich erretten. Und wieder so viele Verse. Diese Seite kann sie gar nicht alle aufzeigen. Wir haben die Patriarchen, die Väter, die Glaubensväter, die die echten Versprechen direkt bekommen hatten. Und sie hatten sogar hier Jesus vom Fleisch von ihnen abstammend. Es war ihr Großsohn. Urenkel. Entschuldigung. Aber sie wurden nicht errettet. Gottes Volk hat Gottes Messias verworfen. Der versprochene Erretter, der versprochene Erlöser. Und sie haben ihn angeschaut und gehasst und verfluchten ihn. Bis zum Tode haben sie ihn gebracht. Und dann sagst du, Pastor, vielleicht, ja, ich verstehe. Ich verstehe, was Paulus hier sagt. Ich glaube schon, ja. Er sagt, diese Israeliten, diese Juden, hätten sie es nicht besser wissen müssen? Nein, mein Freund, ich glaube nicht, das ist nicht das, was Paulus hier wirklich sagen will. Weil wenn du fragst, hätten sie es nicht besser wissen müssen, dann verpassen wir, dass sie ein sündiges Volk waren. Ihre Herzen waren hart. Wo ist das Problem? Paulus sagt hier, er sagt zu ihnen und zu dir und zu mir, du kannst all diese Sachen, all diese Notwendigkeiten für den Glauben brauchen. Du kannst Jesus direkt vor dir laufen sehen als dein Cousin. Du kannst das gleiche Blut haben wie er. Du kannst all die Gottesdienste, all diese Gesetzgebungen, all die Versprechen, all die Bünde, all das Wasser der Taufe, all die Dinge, die du je haben könntest als Segnungen für Gottes Volk. Aber wenn du keinen Glauben in Jesus hast, hast du gar nichts. Es ist eine absolute Notwendigkeit für den errettenden Glauben. Wenn du an Jesus glaubst zur Errettung, dann wirst du sicher gerettet. Aber abseits davon gibt es keine Hoffnung. Keine Hoffnung zur Errettung. Das sagt Paulus hier. Was heißt das nun für mich als Christ oder für dich als Gläubigen oder für uns, die wir ein Kind haben, das ungläubig ist oder einen Bruder, der ungläubig ist, Vater, Mutter? Was heißt das für uns? Setz deinen Glauben nicht in die Rituale und das Tun des Richtigen, der Religion, der Taten. Nimm es nicht für garantiert, dass wenn du jeden Sonntag kommst und deine Kinder kommen, dass meine Predigt, unsere Predigt, dass die Taufe, dass all das zur Rettung führt. Nimm keine Sicherheit darin, dass irgendeine von diesen Sachen dich erretten kann. Wenn du nicht an Jesu Christi glaubst in Errettung, nicht eine einzige dieser Sachen, dieser guten Sachen, kann dich erretten. Und du wirst sein wie die Israeliten, die abgeschnitten sind und verflucht sind. Und du wirst sagen, hey, was ist passiert? Ich bin noch jeden Sonntag gekommen. Jedes Mal. Jedes Jahr meines Lebens. Was ist denn passiert? Du hast ein Leben der leeren Religion gelebt, ohne ein Herz, das im Glauben wirklich pocht. Ohne den Glauben ist keine Hoffnung auf Erlösung und Errettung. Und ich will deine Aufmerksamkeit auf das Ende des Kapitels zu lenken, wo ich daherkomme. Denn der Apostel Paulus kann dich hier ermutigen. Verse 30 bis zum Schluss. was wollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben? Und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen am Stein des Anstoßes. Wie es geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Errettung ist allein aus Glauben zur Herrlichkeit Christi allein. Mein Freund, das ist alles. Du kannst in diese Gemeinde kommen, du kannst in die Mitte der Gläubigen kommen und vor Gott kommen, vor sein Angesicht, ins Gebet, in deiner Treue oder deiner Untreue. Und du kannst sagen, Herr, errette mich, ich brauche Jesus als mein Erretter im Glauben. Denn abgesehen vom Glauben gibt es keine Rettung in Christus. Dann sagst du vielleicht, ja klar, ich habe die Predigt gehört. Was mache ich jetzt mit meinem Kind? Ich will, dass mein Kind errettet wird. Ich will, dass es im Königreich ist. Ich verstehe schon, dass es nichts bringt, wenn ich es nur zum Gottesdienst bringe. Aber ich sag dir, es ist auch nicht schlecht, sondern es ist gut, es herzubringen zum Gottesdienst. Denn Gott hat diese Gnadengaben gegeben, um dort zu arbeiten, in dem Herz. Also hör nicht auf, zur Gemeinde zu kommen und deine Kinder zu bringen. Also Pastor, dann sag mir, was soll ich tun? Bete für die Barmherzigkeit Gottes, die er rettet. Bete für den Heiligen Geist, der in dem Herzen wirken kann. O Herr, ich weiß, dass du und du allein erretten kannst. Ich weiß, dass du versprochen hast, mein Gott sein zu wollen und der meiner Kinder. Und ringe mit Gott, dem Erretter von Sündern. Herr, errette mein Sohn, meine Tochter, meine Schwester, mein Bruder, meine Mutter und Vater. Errette sie. Und Christ, ich ermutige dich auch, das Wort Gottes in Wahrheit zu sprechen, denn du hast ein Herz in Traurigkeit, du hast Schmerz für sie. Lass dich von ihnen abweisen oder bespucken, aber du hast das Evangelium, das du ihnen geben kannst. Und von der Krippe, solange sie in deinem Haus bleiben, bis an den Tag, an dem du stirbst, und dann gibst du es dem Herrn in seine Hände, ohne Garantie, und gib es Gott in seine Hände. Liebe, lass es in seinen Händen, der treu ist. Lass uns zusammen beten. Herr, wir ringen mit dir für die Wahrheit unserer eigenen Errettung, dass sie uns stark gemacht wird und dass wir wissen dürfen, wenn wir gläubig sind durch die Barmherzigkeit, die du uns geschenkt hast. Und wir ringen mit dir für die Errettung der, die verloren sind in unserer eigenen Familie, die, wo den Glauben nicht bekannt haben oder die sogar ihren Glauben wieder verneint haben und weggelaufen sind. Wir beten für echten Glauben, für echte Umkehr. Wir ringen mit dir, dass die Sachen, die wir heute gehört haben, dass die Kinder später nicht von dir abweichen, sondern dass sie ihre Herzen öffnen, Christus hin, durch deine Kraft, dass du ihnen ein Herz von Fleisch gibst, wo ein Herz aus Stein war, dass du den Blinden die Augen öffnest und den Tauben die Ohren öffnest, dass du ein Herr seist, der echtes Leben, neues Leben gibt. Und wir bitten dich, du bist ein Gott der Bündnisse, der Versprechungen. Du bist der Gott der Glaubensväter, der Gott, der in Jesus Christus uns geliebt hat und deinen Sohn gegeben hast. Mit dir ringen wir, dass du diese Errettung, dieses Werk der Erlösung in unseren Familien tust. Wir bitten dich, wir glauben, dass du ein Gott, unser Gott sein willst und auch der Gott unserer Kinder. Und das bitten wir dich. Und all das legen wir vor dich ab. Im Glauben, dass du gut bist und dass du die retten kannst, die weit weg von dir waren. Dass die, wo nicht dein Volk waren, dein Volk sein können. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen.